Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen, horizonterweiternden Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 15. Mai 2023 aus dem verregneten Zürich. Das sind ja ganz verrückte Zeiten jetzt nach der Trockenheit des letzten Jahres. Schifft es, was das Zeug hält, jeder Tag auch von einer geradezu irritierenden Wechselhaftigkeit beziehungsweise inspirierenden Wechselhaftigkeit. Denn das Wetter bleibt ein Buch mit sieben Siegeln und das Klima birgt Rätsel, die zu entschlüsseln wir uns zwar zutrauen, aber, meine Damen und Herren, mit Goethe, es irrt der Mensch, solange er strebt. Und wenn sich der Mensch einbildet, meine sehr verehrten Damen und Herren, er könne sozusagen das Weltklima in 50 oder 60 Jahren prognostizieren, Millimeter, punktgenau, aufs Grad voraussagen, dann regen sich in mir begründete Zweifel. Wunderbar sind Sie da. Wir steigen ein mit einem Live-Read einer gesprochenen Werbeanzeige. Wer sein Geld in Sachwerte investiert, trägt zur Sicherung seines Vermögens bei. Sachwerte versprechen Schutz in Krisensituationen und vor der hartnäckig hohen Inflation in Europa und in der Schweiz. Ein vielversprechendes Beispiel für eine solche Anlagestrategie ist die Real Unit Schweiz AG, eine Schweizer Investmentgesellschaft, die sich zwei Ziele gesetzt hat, die Kaufkraft ihres Vermögens zu erhalten und den Schutz in Krisensituationen zu erhöhen. Auch interessant ist, an der überzeugenden Anlagestrategie von Real Unit kann man nicht nur in der Form traditioneller Aktien für das Wertschriftendepot partizipieren, sie ist auch als Aktientoken auf der Blockchain erhältlich. Diese digitale Form der Vermögenssicherung erfreut sich immer größerer Beliebtheit, weil sie vom traditionellen Bankensystem unabhängig ist. Der Real Unit Token ist zudem sehr speziell, weil er durch reale und knappe Sachwerte wie Gold oder Silber gedeckt ist, also keine Kryptowährung mit einem Fantasiepreis. Um die große Nachfrage zu decken, gibt Real Unit im Rahmen einer Kapitalerhöhung weitere Aktientokens heraus. Diese können Sie bis am 25. Mai zeichnen. Informieren Sie sich jetzt über alle Vorteile dieser Anlagestrategie mit realen Sachwerten auf der Website www.realunit.ch. Ich buchstabiere bzw. sage es noch einmal: www.realunit.ch. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbedurchsage. Mit Spannung erwartet worden sind die Wahlen in der Türkei. Im Vorfeld erhob sich ein dröhnendes Crescendo, wir kennen das bereits, der Einseitigkeit, sozusagen eine mediale Marschkolonne in nur eine Richtung, selbstverständlich gegen den Amtsinhaber Erdogan. Auch er soll ein typischer Vertreter jener Spezies der Despoten sein, auf die sich unsere Medien zusehends eingeschossen haben, nicht allerdings zur Kenntnis nehmend, dass auch unsere Demokratien sich punkto Meinungsäußerungsfreiheit und Vielfalt zusehends in despotische Gefilde zu entwickeln scheinen. Und wenn ich schaue, dass in Deutschland der Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister, nach wie vor sozusagen Long-Covid und Covid fixiert ist, so habe ich den Eindruck, dass nicht nur punkto Meinungsäußerungsfreiheit, sondern auch punkto Grundrechte hier das demokratische Freiheitsgefühl nicht wirklich sich voll entfalten kann. Ist ja im Grunde unfassbar, was in den letzten Jahren den Leuten alles bei uns zugemutet worden ist an Einschränkung von Grundrechten, Ausdehnung des Staates, Top-Down-Politik, auch in der Schweiz, in Deutschland natürlich ganz ausgeprägt, ganz extrem. Und das Ganze wird eben begleitet von so einer Art medialem Sperrfeuer, so einer Art Todesstreifen. Ich sage es etwas überspitzt, hier etwas blumig. Ein Todesstreifen der Meinungseinfalt wird da ausgerollt, um diesen Konsens, den angeblichen der Politik, um die Macht, könnte man sagen, mit der Botschaft, komm ja nicht auf die Idee da, du Bürger, komm ja nicht auf die Idee, irgendeine abweichende Meinung zu haben. Und wer dachte, dass es bei Corona sozusagen den Gipfelpunkt schon erreicht hatte, der wurde beim Einmarsch der Russen oder nach dem Einmarsch der Russen in die Ukraine eines Besseren belehrt, was jetzt da an Einseitigkeit herunterdonnert und herunterbrettert, das hat nun einmal mit Demokratie überhaupt nichts mehr zu tun. Aber wir waren in der Türkei, wir waren bei Erdogan, der einer sicheren, klaren Niederlage entgegen zu schlittern schien. Das waren die Aussagen auch der Auguren. Man hat gesagt, das Erdbeben habe er schlecht gemanagt, es sei Wechselstimmung. Ein anderer Kandidat, der uns bei unseren Medien besser ankommt, Kılıçdaroğlu. Doch jetzt, nach vorläufigen Auszählungen, die natürlich wieder bestritten und gegenbestritten werden, aber offensichtlich auch die Oppositionszeitungen scheinen sich darauf jetzt einzupendeln, bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe Erdogan bei 49%, Kılıçdaroğlu bei 44%. Das heißt, wenn es so bei dem bleibt, geht es dann in die zweite Runde, in eine Stichwahl, denn bei den türkischen Präsidentenwahlen gilt, sie müssen die absolute Mehrheit, sie müssen also mehr als 50% haben. Die deutschen Medien gegen Erdogan, eben Despot versus Demokrat, und wir haben einfach unsere Zweifel hier. Ich gebe nicht vor, ein Türkei-Experte zu sein. Ich habe mir den Erfolg Erdogans immer so zurechtgelegt. Ich habe gesagt, unter der kemalistischen, also nach-osmanischen Regierung, wo sollte den Türken die Religion, der Islam ausgetrieben werden. Da sind sie zu weit gegangen in der Modernisierung. Und Erdogan ist sozusagen ein islamischer Atatürk, also einer, der quasi die Religion wieder etwas zurückgebracht hat. Relativ vielfältige Koalition hatte er am Anfang. Ich habe auch schon auch Kritik gehört, auch aus Schweizer Kreisen, die in der Türkei Geschäften. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt bei Erdogan war immer, dass er sein Land wirtschaftlich stark gemacht hat. Am Anfang, im Moment schlingen sie natürlich, auch aufgrund von Sanktionen und Bedrängungen von außen. Vor allem aber hat er die Religion in diesem doch insgesamt stärker säkularisierten Staatsgebilde Türkei stärker gewichtet, zurückgebracht und dadurch eben auch in den ländlichen Gebieten seinen Rückhalt gefunden. In den städtischen Zentren, in der urbanen Türkei, da ist natürlich ein eher konservativer Politiker wie Erdogan nicht so gut angeschrieben. Und bei unseren Medien natürlich überhaupt nicht, denn dort wird alles Konservative ausgestampft, nach Möglichkeit. Landtagswahl in Bremen, die freie Hansestadt, eine der ganz stolzen Handelsstädte. Ich bin ein Befürworter der Hanse. Das ist für mich die deutsche Tradition des Freihandels. Meine Familie mütterlicherseits ja mit Wurzeln in Königsberg, und dieses Hanse-Gefühl ist etwas, was natürlich wirklich sehr, sehr interessant ist. Und eben Deutschland, das immer im Ruf steht, da das Land der Unfreiheit und der staatlichen Pickelhaube zu sein, das stimmt so ja nicht, auch wenn man genügend Beispiele findet, um auch diese These zu stützen. In Deutschland gibt es eben auch eine Freiheitstradition, eine Freihandelstradition, und die Hanse gehört dazu. Und in Bremen ist nun interessant, dass jetzt die SPD zulegen konnte. Die CDU hat verloren, die Grünen haben verloren. Dann eine Gruppe, die ich gar nicht kannte, Bürger in Wut, ein, wie es heißt, rechtspopulistisches ein rechtspopulistisches Gebilde, hat zugelegt, plus 7,1%, profitierend allerdings, dass die AfD ausgeschlossen wurde. Das habe ich nicht so verstanden, warum das genau der Fall ist, kenne da die Rechtslage zu wenig. Die hatten internen Streit, zwei verschiedene Listen wurden sie ausgeschlossen. Ich misstraue natürlich dem deutschen Staat, was den Umgang mit der Opposition angeht, aber ein Urteil darf ich mir da nicht anmaßen. Auf jeden Fall, die Unzufriedenheit manifestiert sich da in diesem kleinen Erdrutsch zugunsten der Bürger in Wut. Und die FDP verliert ebenfalls, kommt noch gemäß jetzigen Zählungen knapp über die 5%-Grenze. Und das ist schon interessant, weil 2019 war die CDU vorne, damals legte sie 5% zu auf 27%, die SPD starke Verluste 24,9%, die Grünen bei 17,6%, die haben jetzt also deutlich verloren, mit Ausnahme der SPD, die etwas wieder zurückgeholt hat. Aber das ist kein Vertrauensbeweis, auch weder in die Regierung natürlich, also in die Bundesregierung, wenn man so will, in die Ampelparteien, aber es ist eben auch kein Vertrauensbeweis in die CDU von Friedrich Merz. Und wie ich gelesen habe, versuchte die CDU, sich quasi links anzubieten, linksgrün anzuschminken, um da gefälliger zu wirken, und das hat sich nicht ausgezahlt. Ist ja klar, wenn man sich anbietet, ja, dann wählen die Leute in der Regel immer das Original. Und es ist diesem Friedrich Merz, das müssen wir hier klipp und klar festhalten, noch nicht gelungen, hier seiner SPD ein eigenes Profil zu vermitteln. Google und Apple, ein neues konservatives Profil, da ist er ja geholt worden, das hat man ihm ja sozusagen attestiert, wobei Merz, wie gesagt, der Entschuldigungskonservative, für mich diese Reliefbildung, diese Profilierung noch nicht geschafft hat. Er macht immer den gleichen Fehler. Er wagt sich manchmal nach vorne aufs Eis, provoziert etwas, sagt etwas, was man so vielleicht nicht sagen sollte, aber was viele denken. Da gibt's ein bisschen Shitstorm, dann rappelt's und rasselt's ein bisschen und sofort entschuldigt sich dann. Herr Merz streut sich Asche aufs Haupt, frisst Kreide, ja, und löst dann halt auch wieder Enttäuschung aus, beziehungsweise weckt Zweifel an seiner Standfestigkeit. Bei Apple und Google hat man neue Emojis eingeführt. Ich kenne die zum Teil schon. Ich weiß nicht, wie neu die sind. Das ist eine Zuschrift. Aber das sind nun Emojis von schwangeren Männern, Transmänner vermutlich. Und diese Emojis, also dass man hier sozusagen in dieser offizialisierten Computerkeilschrift der Emojis, ja, für mich sozusagen ein Rückfall ins Zeitalter der Zeichensprache, die Hieroglyphenschrift, Keilschrift, also eine Art, wie soll ich sagen, Verdumpfung der Sprache findet hier statt. Nicht nur in der digitalen Welt, in der Computerwelt, auch in unseren Schulen. Dort sind ja diese Genderzeichen und Gendersternchen, diese Erkennungsmarken der guten Gesinnung, die sind ja da auch immer wieder stark verbreitet. Ich lehne das total ab. Ich finde das nicht richtig, dass man seine Gesinnung hier oder hier sozusagen als Abzeichen permanent vor sich hertragen soll, dass man mit sprachlichen Markierungscodes zum Ausdruck bringen soll, dass man selber moralisch satisfaktionsfähig ist, dass ich also auch ein toleranter Mensch bin, wenn ich so ein Sternchen hinschreibe. Das ist doch einfach kompletter Unsinn. Was heißt das? Das hat doch nichts mit Toleranz zu tun, wenn ich die Sprache verhunze. Da wird eben etwas Gutes wie die Toleranz missbraucht, um völlig intolerant, vor allem auch den Kindern, darüber hinaus aber auch uns, ein bestimmtes Denken, eine bestimmte Ideologie aufzupropfen. Eben diese Gender-Ideologie, die zutiefst unwissenschaftlich ist, die ein Aberglauben ist und die uns weismachen will, dass es schwangere Männer gibt. Und das Ganze wird jetzt auch noch von Google und Apple beglaubigt mit den Emojis von schwangeren Männern, natürlich in allen Farbabstufungen und Farbschattierungen. Ist einfach nur noch peinlich, aber es ist eben mehr als peinlich. Es ist der Ausdruck, dass bei uns im Westen hier namhafte Konzerne, Bildungsinstitutionen, Politiker und vor allem auch Medien einer Ideologie hinterherrennen, die nicht auf dem Boden unseres aufklärerischen, rationalen und wissenschaftlichen Weltbilds steht. Denn die Behauptung, die hier geäußert wird, dass ja Männer auch schwanger sein können, die leugnet ja die Tatsache biologischer Unterschiede zwischen Mann und Frau, aber diese Unterschiede gibt es und die wirken sich ja auch auf die Gesamtpersönlichkeit aus. Nicht im Sinne von in jeder Hinsicht unübersteigbaren Schranken, aber in wesentlichen Fragen eben schon. Und indem man das gezielt und brutal verwischt und allen, die dagegen sind, so versucht ein schlechtes Gewissen einzureden, ja, du bist intolerant, du hast etwas gegen Homosexuelle oder Transgender-Personen. Eine ganz kleine Minderheit sind diese Transgender-Leute bei uns. Aber jetzt versucht man das auch wieder hochzustemmen zu einem Massenphänomen. Und auch da eine zweite negative Auswirkung, gerade wenn man mit Kindern in der Pubertät das Ganze sozusagen ins Hirn hineindrückt. dann besteht zumindest ein gewisses Risiko, dass die Kinder verunsichert werden. Und das steht doch einfach dem Staat nicht zu, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, wie Sie darüber denken, aber das steht doch dem Staat nicht zu, sich dermaßen in die Intimsphären auch der Identitätsbildung unserer Kinder hineinzudrängen. All diese linken und bis linksextremen Gender-Ideologen, die jetzt da das Zepter führen, das halte ich für gefährlich und das ist sicherlich auch ein Grund dafür, dass immer mehr Eltern darüber nachdenken, ihre Kinder nicht mehr an solche Volksschulen zu schicken, sondern die eben abziehen, um sie an privaten Institutionen unterzubringen, wo man noch wissenschaftlich arbeitet und eben nicht auf der Grundlage solcher Ideologien. Wir haben ja in der Schweiz dazu jetzt gerade eine große Diskussion gehabt, ausgelöst übrigens von Weltwoche Daily bezüglich eines Gender-Tags an der Schule in Stäfa. Sie erinnern sich, ich habe auch mit Blick auf Deutschland über diese katholische Kindertagesstätte St. Hubertus gesprochen, die Geschenke zum Muttertag, also die geschlechtsstereotypischen Geschenke abschaffen wollte. Und in der Schweiz geht es dann gleich wieder weiter, also die keine Blumensträuße zum Muttertag, solche Verrücktheiten. Und in der Schweiz geht es gleich weiter hier, eine öffentlich finanzierte, sehr traditionsreiche an Pestalozzi, den Pädagogen erinnernde Bibliothek, die Pestalozzi-Bibliothek Zürich, die macht nun eine Drag-Story-Time am 20. Mai, ich habe in der Schweizer Ausgabe darüber gesprochen. Drag-Story-Time ist ein Fest der Freude und Entdeckung für Kinder von 3 bis 8 Jahren, angeleitet von Kinderpädagogin Brandy Butler und mit Hilfe von lokalen Drag-Performer innen, natürlich auch wieder mit diesem schrecklichen Stern, werden Bücher verwendet, um das Selbstbewusstsein zu stärken. Das ist doch einfach Quatsch. Ich meine, was, da werden die Kinder aufgerufen, die Buben Mädchenkleider anzuziehen und die Mädchen Bubenkleider. Was soll das? Ich meine, das mussten wir im Kindergarten nicht machen. Wir durften zwar mit dem Bäbeli spielen, aber man hat uns also nicht gezwungen, Mädchenkleider anzuziehen. Das sind einfach ideologische Verirrungen. Das erinnert an den linksextremistischen Wahnsinn des frühen 20. Jahrhunderts, als auch so ein paar selbsternannte, gesalbte Volltrottel, ich kann es nicht anders sagen, gekommen sind, um den neuen Menschen zu verkünden, um sich vom wissenschaftlich-rationalen Weltbild zu verabschieden. Ehren für Zelensky, von der Leyen, Ukrainer sichern mit Blut Zukunft unserer Kinder. Wer stoppt eigentlich diese Frau von der Leyen? Die Ukrainer sichern mit Blut Zukunft unserer Kinder. Nur schon diese Sprache. Als deutsche Politiker sollten sie das Wort, Politikerinnen oder Politiker sollten sie das Wort Blut sowieso etwas vorsichtiger verwenden. Blut, dann läuft es einem schon kalt den Rücken hinunter, wenn ein deutscher Politiker das öffentlich sagt, die Ukrainer sichern mit Blut Zukunft unserer Kinder. Das hat Frau von der Leyen gesagt, als Anlass der Verleihung des Karlspreises der Stadt Aachen an Präsident Zelensky. Der Karlspreis, ein Friedenspreis der Freiwilligen Vereinigung Europas, des Freiwilligen Zusammenschlusses der Völker, gestiftet ursprünglich von einem Kaufmann, von einem Aachener Kaufmann, Kurt Pfeiffer, ein großer Europäer, inspiriert von den bedeutendsten Gelehrten, unter anderem einem Arnold Toynbee, vielen anderen Namen. Sehr, sehr traditionsreich. Dieser Karlspreis wird jetzt also an Zelensky oder ist an Zelensky verliehen worden, der sich auf einer Waffenforderungs- und Propagandatour durch Europa befindet, der also das Gegenteil von dem macht, was das Ziel des Karlspreises sein sollte, nämlich Frieden. Der fordert Waffen und der wird jetzt hofiert, dem rollt man den roten Teppich aus, einem kriegstreibenden Präsidenten, der dann noch erklären muss, wer es glaubt, man werde den Krieg nicht auf russisches Territorium ausdehnen. Das ist, wie mir auch ein Leser schreibt, sehr interessant. Ich zitiere ihn hier, Frank: Schande für die desolate EU-Politik und die Triebkraft der USA. Einem Mann, der sein Volk verbluten lässt und immer mehr Waffen fordert, den Karlspreis zu geben, ist eine Herabwürdigung dieser Auszeichnung. Und im gleichen Kontext auch das ukrainische Volk als Empfänger dieses Preises zu nennen, ist unwürdig. Das finde ich einen interessanten Punkt, denn die Ukraine, ich habe das letzte Woche hier kurz angeschnitten, die Ukraine ist ja ein Kunstgebilde, die gehörte zur Sowjetunion, war also Teil eines übergreifenden Staates, der sozusagen die Rechtsnachfolge des russischen Imperiums angetreten hat oder Russlands angetreten hat. Und davon war die Ukraine ein Teil und ist in einer Nacht- und Nebelaktion, in einer Waldlichtung von drei ehemaligen Politbüro-Offizieren, darunter Jelzin und anderen, ist sie herausgelöst worden aus dieser Sowjetunion, im Grunde völkerrechtswidrig, und man hat diese Ukraine auch so zusammengestellt, dass da ganz unterschiedliche Völkerschaften dabei sind, die eben gar nicht wirklich zusammenpassen. Sie haben den westlichen Teil, den galizischen Teil, der wollte nie Teil von Russland sein. Sie haben den östlichen Teil, die Industriegebiete Donbass, mit der höheren Wertschöpfung, der westliche Teil immer ärmer als der östliche den Russen zugewandt. Dann haben sie die Krim, ein russisches Gebiet, das würde, glaube ich, nicht einmal ein Ukrainer bestreiten, und jetzt soll das Ganze zusammengezwungen werden. Und Zelensky, der angetreten ist 2015 als Friedenstaube, der die Wähler überzeugt hat mit der Botschaft, ich werde Frieden schließen mit Russland, hat das Gegenteil gemacht, weil er sich gegen diese rechtsextremen Gruppierungen, da diese Azov-Militärs und wie sie alle heißen, nicht durchsetzen konnten. Die haben ihn nicht durchsetzen konnten. Die haben ihn zurückgepfiffen. Und diese Ukraine ist auch etwas ein Völkergefängnis, wo die Leute diskriminiert werden, die nicht nach der Pfeife der Zentrale tanzen. Man hat die Russen diskriminiert, man hat ihnen die Sprache weggenommen, man hat Plätze umbenannt, man hat Statuen geschliffen mit russischen Schriftstellern, man hat stattdessen Statuen errichtet diesen rechtsextremistischen Helfershelfern der Nazitruppen während des Zweiten Weltkriegs. Das hat man gemacht, und so etwas soll nun das leuchtende Bild für einen Karlspreis sein. Das ist wirklich unwürdig, das funktioniert nicht. Und eben die Begründung, die hier auch Frau von der Leyen wieder einmal strapaziert, dass die Ukrainer mit Blut die Zukunft unserer Kinder sichern würden. Das ist ja die Behauptung, dass unsere westliche Zivilisation, unsere demokratischen Werte durch die Ukrainer verteidigt würden. Aber das ist nicht der Fall. Ich meine, wenn sie sprachliche Minderheiten diskriminieren auf ihrem Gebiet, und das haben sie gemacht, wenn sie einen Bürgerkrieg führen gegen ihre eigenen Landsleute, Poroschenko, der Vorgänger von Zelensky, und auch Zelensky, die haben ja diese Donbass-Gebiete unter Beschuss genommen, 14.000 Tote, die haben ihre eigenen Mitbürger umgebracht, einfach weil sie die falsche Sprache reden, weil sie eben nicht dieser militanten West- und NATO-Bindung, weil sie da mitmachen wollten. Das ist doch kein leuchtendes Inbild unserer westlichen Werte. Da wird doch ihnen etwas vorgegaukelt, meine Damen und Herren. Da versucht man ihnen etwas zu verklicken, was gar nicht stimmt. Das ist eine Schwarz-Weiß-Malerei, die da hochgezogen wird. Der Heilige, der Engel Zelensky und der Teufel Putin, und wir müssen jetzt da auch mitmarschieren, müssen jetzt auch das Männchen machen und hier applaudieren, wenn das passiert. Da stimmt etwas nicht, und man merkt's, und die Medien stehen da unter massivem Einfluss auch der Politik, ganz klar. Die Medien müssen da mitspuren, müssen da mitmachen, müssen mitmarschieren. Und bei den Leuten, bei mir ganz ausgeprägt, aber sicherlich auch bei Ihnen, ist doch das Gefühl schon fast mit Händen zu greifen, dass hier kreuzfalsch berichtet wird. Das stimmt einfach nicht. Das entspricht nicht der Wirklichkeit, meine Damen und Herren. Und Herr Zelensky, bei allem, was er ist jetzt sicherlich kein leuchtendes Vorbild punkto westlichen demokratischen Werten und dem freiwilligen Zusammenschluss der Völker. Weil die Krim hat in einem Volksentscheid sich losgesagt von der Ukraine. Das heißt bei uns immer eine Annexion, eine Annexion. Was ist denn das für eine willkürliche Aussage? Wie war es denn damals beim Kosovo? Und wie war es damals bei dieser künstlichen Erzeugung der Ukraine? Ich meine, die hat man ja sofort anerkannt im Westen. Anderes anerkennt man nicht. Volksentscheide sind nicht gleich Volksentscheide. Das eine ist eine Annexion, das andere ist das Gegenteil. Da bewegen wir uns doch auf einem sehr rutschigen Terrain, meine Damen und Herren, und sicherlich nicht auf der Grundlage gefestigter Erkenntnisse, die eine derartige moralische Herabsetzung jetzt eben dieser Gebiete wie Krim und Donbass bedeuten. Hat man sich eigentlich auch mal eingesetzt für diese armen Menschen im Osten der Ukraine, die während 8 Jahren von 2014 bis 2022 von der eigenen Regierung beschossen worden sind, die sich deshalb auch losgesagt haben. Müssten Sie mal mit den Bürgermeistern reden aus einzelner dieser Gebiete. Die haben vor dem Einmarsch der Russen Moskau um Hilfe ersucht, dass man ihnen endlich beistehe gegen die Ukrainer. Und ein Putin, bei allem, was man ihm vorwirft, ich meine, Putin hat nicht öffentlich erklärt, er wolle sich an die Friedensabkommen von Minsk 1 und 2 nicht halten. Er hat, das ist zumindest der Forschungsstand, den wir heute aufgrund der Aktenlage kennen, er hat bei diesen Friedensverhandlungen im Bürgerkrieg in Kiew eingewilligt und hat gesagt, mol, doch, das ist, wir versuchen hier einen Frieden zu machen, hat die Heißsporne der russischen Teile der Ukraine zurückgepfiffen, hat seine Armee zurückgenommen nach diesen Kriegen, nach diesen Auseinandersetzungen dort. Und am Schluss musste er zur Kenntnis nehmen, dass der Westen, Frau Merkel hat es gesagt, gar keinen Frieden schließen wollte mit den Russen in der Ukraine, sondern dass man einfach Zeit gewinnen wollte. Die Medien als Werkzeug der Politik, und Frank schreibt mir, das ist ein Zustand, der die Unabhängigkeit der Medien zerstört, eben wenn Politiker die Medien beeinflussen und Journalisten zum Werkzeug der Politik macht und die Meinungsfreiheit unterdrückt. Das ist das Ende der Demokratie. Ich habe die Zeit in der DDR erlebt, die die freie Meinungsäußerung beschränkte und schließlich zum Ende dieses Staates führte, da mehr Demokratie gefordert wurde. Aber was wir jetzt in Deutschland erleben, lässt Erinnerungen wach werden, die Menschen im damaligen Westen Deutschlands nicht kannten bzw. nicht kennengelernt haben. Darum sind wir hier im Osten Deutschlands sehr aufmerksam und betrachten die Zustände geschichtsbewusst und kritisch hinterfragend. Ganz herzlichen Dank, lieber Frank. Bezeichnet, dass gerade die Journalisten im Westen mit unfassbarem Hochmut und Geringschätzung solche sensiblen Wortmeldungen aus dem sogenannten Osten Deutschlands immer wieder herunterputzen, da mache ich nicht mit. Gegenoffensive der Ukrainer, etwas undurchsichtig, ich glaube nicht so richtig daran, dass das eine Gegenoffensive ist. Die wurde ja dermaßen herbeigeschrieben in den Medien, es scheint jetzt aber doch so eine Art Gegenoffensive stattzufinden. Die Interpretationen gehen da auseinander, die Mainstream-Medien sprechen jetzt natürlich bereits von einem rollenden Vormarsch, während die Skeptiker, die alternativen Medien sagen, nein, nein, die Russen warten einfach ab, lassen die Ukraine ins Leere laufen und schlagen dann zu, um ihre Ziele zu verwirklichen. Ich kann mich da nicht entscheiden in diesen verschiedenen Deutungen. Warten wir mal ab. Der Nebel des Krieges, the fog of war, da weiß man nie so genau, was passiert. Und ich wäre sehr, sehr vorsichtig mit Äußerungen, mit Darlegungen. Düsseldorf, Massenschlägerei in einer Shisha-Bar mit Messern. Das habe ich einfach rausgepickt, weil solche Meldungen erschreckend alltäglich geworden sind in Deutschland. Diese Schlägereien, diese Messerstechereien und diese aus dem Boden schießenden Shisha-Bars, das zeigt eben, wie in Deutschland sich die Situation verändert. Dann auch ein Thema, das Sie vielleicht als mittelständischer Unternehmer oder als unternehmensfreundlicher Mensch interessieren sollte. Sie haben ja das sogenannte Lieferkettengesetz jetzt in Deutschland. Das ist ein Killer für die Wirtschaft, weil da müssen Sie über alle Zulieferketten überprüfen, dass die Menschenrechte und all die Vorsichtsmaßnahmen gemäß deutschen Standards eingehalten werden. Also sozusagen am deutschen Wirtschaftswesen soll die Welt genesen und verantwortlich ist am Schluss der Unternehmer, der kleine und mittlere, dass alle seine Lieferanten, wo auch immer sie auf dieser Welt sind, die hohen Standards einhalten, die in Deutschland gelten, die zum Teil auch verrückten Standards. Und das ist natürlich Gift für die Wirtschaft. Das wird ein ganz massiver Abwürger sein für ihre Wertschöpfung. Eine weitere Bleiplatte hier auf der Wirtschaft, brandgefährlich. Und da sehen Sie jetzt den Unterschied zur Schweiz. Bei uns gab es über das dieses Lieferkettengesetz. Das haben sie bei uns auch durchdrücken wollen. Die Linken, die Antikapitalisten, die Leute, die die Marktwirtschaft abschaffen wollen. Das kommt nämlich aus diesen Kreisen. Sie wollen das abwürgen, sie wollen das abschneiden. Bei uns gab es eine Volksabstimmung. Sogar die Kirchen haben sich dafür eingesetzt, was viele dazu bewogen hat, aus den Kirchen auszutreten. Ist doch nicht der Auftrag der Kirche, sich für so etwas einzusetzen. Bei uns hieß das die Konzernverantwortungsinitiative. Wurde vom Volk Bach abgeschickt. In Deutschland haben sie eben keine direkte Demokratie und darum können die Politiker einen derartigen Unsinn durchdrücken. Dann lese ich in der Welt einen Aufsatz von Autor Klaus Geiger. Und das ist wieder bezeichnend hier, wenn man in die sprachliche Finesse hineingeht, da sehen Sie eben, wie sie täglich manipuliert werden. Auch 30 Jahre nach ihrem Zerfall existierte in den Köpfen deutscher Spitzenpolitiker nur die Sowjetunion. Die Bundesrepublik war blind für die klare Unterscheidung zwischen Täter und Opfer, das Treffen von Zelensky und Scholz etc. Endlich scheint der deutsche Blick nach Osten geschärft. Also ihr bösen Deutschen, vor 30 Jahren gab es nur die Sowjetunion. Ihr habt gar nicht an die Ukraine gedacht. Merken Sie etwas? Klaus Geiger scheint gar nicht realisiert zu haben, dass die Ukraine Teil der Sowjetunion war. Jetzt versucht man das schon so hinzudrehen, dass man sagt, ja, wer nur die Sowjetunion gesehen hat, der hat natürlich die Ukraine nicht gesehen. Aber Entschuldigung, die Ukraine war ja Teil der Sowjetunion. Also die Autoren da der führenden deutschen Zeitungen, die sind dermaßen imprägniert, dermaßen mariniert in dieser ganzen Meinungssoße, dass sie hier wirklich also in manipulativ verzerrender Absicht schreiben. Dann, der wird sicherlich gefeuert werden. DFB, Deutscher Fußballbund, Vizepräsident Hermann Winkler äußert sich in einem Instagram-Beitrag despektierlich über den ukrainischen Staatschef Volodymyr Zelensky. Der Verband kündigt ein Gespräch mit dem Funktionär an. Ich glaube, den werden sie rausschmeißen. Der Deutsche Fußballbund, aber das, nicht, dass ich das richtig fände, der Deutsche Fußballbund hat nach einem despektierlichen Ding und so weiter, Winkler schrieb am Sonntag bei Instagram, Zitat, Berlin heute Morgen dank Allgemeinverfügung aufgrund des Besuchs eines ehemaligen ukrainischen Schauspielers ist die City weitestgehend abgeriegelt, die Spree für Touristen teilweise gesperrt. Also da regt sich einer darüber auf, dass wegen eines ehemaligen Schauspielers die ganze City lahmgelegt wird, nicht nur wegen der Klimakleber und diese ganzen grünen Terroroffensive, die sie da erlebt haben, die staatlich dann auch noch geduldet wird. Übrigens ein Verfassungsrechtler heute Morgen in den Medien sagt, ein Herr Möllers sagt, das sei ein Grenzfall, sei nicht unbedingt eine Straftat, wenn man sich irgendwo auf eine Straße klebe. Da müssen Sie sich auch nicht wundern, wenn schon die obersten Verfassungsrechtler sagen, das seien keine Straftaten mehr, wenn es die Leute dann auch machen und sich einfach irgendwo auf die Straße kleben. Aber wehe, sie sagen etwas, was den Behörden nicht passt. Wehe, sie bezeichnen Herrn Zelensky, was ja stimmt, als ehemaligen Schauspieler. Also wenn man da schon Probleme bekommt, wenn sie sagen, das ist ein ehemaliger Schauspieler, das sei despektierlich. Und da müssen sie antraben beim Deutschen Fußballbund. Da sehen sie auch, wie dieses Manipulationsgehabe sich in den Hirnen festgefressen hat. Das sind schon totalitäre Anwandlungen. Jetzt überspitzt gesagt, natürlich eine totalitäre Gesellschaft ist nochmal was anderes, aber auch große Diktaturen haben mal klein angefangen. Das heißt also, sie haben hier eine Stimmung, in der man sich verantworten muss, offenbar, und das wird von den Medien nicht kritisiert, wenn sie etwas sagen, was stimmt, was jetzt vielleicht nicht unbedingt sehr schmeichelhaft gemeint ist. Aber ich glaube, dass Hermann Winkler, der DFB-Vizepräsident, mit diesem Satz vielen Leuten aus dem Herzen gesprochen hat, aus der Seele, weil es geht doch geht vielen so, dass sie diesen ganzen Zelensky-Kult nicht mehr aushalten. Auch wenn sie sogar noch Sympathien haben für die Ukraine und sagen, ihr armen Kerle werdet da von den Russen kaputt und flach gemacht. Aber dass man das dermaßen überhöht, dass man den zu einer Art Mischung aus Mutter Teresa, Jesus und Gandhi hochstemmt, da machen die Leute nicht mehr mit. Und da kann es einem dann schon mal hier den Klagen, kann einem der Kragen platzen. Lord of the Lost, der Lord of the Lost, der Name ist Programm, eine skurrile Sadomaso-Latex-Metal-Band. Deutschland hat den letzten Platz beim Eurovision Song Contest belegt. Für mich, diese Band, kennen Sie nicht die Musik, ihr Stück hieß Blood and Glitter, Blut und Glitter, die könnten ja spielen für Ursula von der Leyen und ihren blutrhetorischen Ausschweifungen. Diese Band konnte da nicht punkten und für mich war sie sozusagen das Sinnbild dieses Genderismus, denn die sehen einfach aus, also diese Lords of the Lost, die haben für mich den Eindruck, ja, einer was, ja, so einer Sadomaso-Latex-Truppe auf Testosteron gedopt, übermuskulös, mit Plastikkleidern und ja, in dieser ganzen Drag-Queen und merkwürdigen zwischengeschlechtlich verfließenden, in diesem Zwischenlimbo. Und für mich eben typisch für diesen Genderismus, dass man so etwas bringt. Die Auswahl möglicherweise nicht musikalisch, sondern eben politisch gedacht. Man möchte zeigen, dass man da besonders aufgeschlossen ist, also sozusagen ein sprachliches Genderzeichen. Vielleicht habe ich mich jetzt völlig falsch ausgedrückt, werde ich dieser Band nicht gerecht, aber das ist mein Eindruck, zumindest aufgrund der Bilder, die ich gesehen habe. Der Eindruck mag falsch sein, belehren Sie mich, aber offensichtlich war ich nicht alleine mit meinem relativen Befremden. Die konnten jetzt also nicht zuschlagen, da als Krönung der deutschen Hochkultur, der Dichter, Denker und Musiker. Und mit diesen Bemerkungen, Lord of the Lost, schließen wir für heute. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International. Und ja, bleiben Sie zuversichtlich, bleiben Sie hoffnungsfroh. Je mehr Unsinn draußen passiert, desto leichter ist es, ihn zu erkennen und ihn zu überwinden. Das ist ja die grundlegend positive Botschaft, die wir immer wieder verbreiten hier aus voller Überzeugung. Ich danke Ihnen. Bis bald. Machen Sie es gut. Ich freue mich auf morgen. Und schon bald ist ja Auffahrt, sagen wir in der Schweiz. Auffahrt. Für viele bedeutet das ein verlängertes Wochenende, wo man wieder etwas Zeit verbringen kann mit seiner Familie oder mit anderen Dingen, die einem lieb und teuer sind. Warum auch nicht mit Arbeit. Machen Sie es gut, bis bald. Hat mich gefreut und immer wieder eine große Ehre, dass Sie dabei sind.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.